Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Science Podcasts. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Hier sitzen Lennart und Lukas und die Tour de France ist zu Ende. Was kommt denn jetzt danach eigentlich, Lennart?
Ja, das ist immer wieder das leere Gefühl, wo es. Wir hatten gerade das Thema Memes.
Ja.
Das Thema Pablo Escobar-Meme.
Stimmt.
Und Narcos, wie
stimmt.
Er so im Pool steht und ins ja. Nichts starrt. Und das ist dann immer, wenn ich auf Pro Cycling Stats blicke und da steht No UCI Racing Today. Das gibt es so ein paar Mal im Jahr.
Es wird die ganz,
ich weiß
ganz
gar nicht, wenn das im Winter durchsteht. Da steht das dann jeden Tag erstmal so.
Ja, da haben wir halt
Zeit für Crossrennen. Da danken wir, wollte ich gerade sagen, danke Gott für Crossrennen.
Stell dir mal vor, also ich meine, das ist, ich meine, im Winter ist es ja wirklich so, nehmen wir mal jetzt November, Dezember halt vor allem, weil Januar geht es ja schon fast wieder los, Januar, Februar. Mhm.
Da ist halt Tour de San Juan, na klar. Den überragenden Übertragung, wo man sich ja, vier genau. Stunden anguckt, weil man
gefilmt
so ausgehungert ist.
genau, und dann hast du halt, dann beginnen so die ersten Rennen, die nicht nur ein Tagesrennen sind, sondern eine Rundfahrt, San Juan, dann haben wir da die Rennen in den Wüstenstaaten. Und dann fängt er so langsam wieder an, so Radsport-Vibe zu kommen. Und jetzt sind wir einfach enttäuscht, wenn zwei Tage mal
ja.
Kein Radsport. Ich finde das auch eigentlich, muss ich sagen, richtig, ich stell mir vor, was das für ein großer Zirkus eigentlich ist, ne, dieser Sport. Also, dass du parallel eigentlich so jeden Tag hast du irgendwo eine Rundfahrt.
Hat so irgendjemand fünf. So ein armer Teufel zu Gitter auf.
Ja, jeden Tag.
Jeden Tag
und wieder ab. Stellt irgendjemand ein Gitter auf. Ja.
Ja.
Und wenn keine Rundfahrten, dann Schmitternacht von Hürth.
Ja.
Größte Radrennen im Kalender.
Größte Radrennen im Kalender. Da muss so viel Bicarbonat konsumiert werden, wie nur geht, damit ich da nicht sofort abgehängt werde.
Also ich vermute, ich schaffe 6 Runden.
Also startest also doch.
Ich versuch's mal.
Ja, stark, dann sehen wir uns auch später nochmal.
Ich kann nächstes Mal berichten, wie toll es war. Nils ist ja gerade auch gar nicht in Form.
Nils Polit. Ist ja nicht in Form, das ja. Ist gut. Ich habe Laurens Rex schon geschrieben, dass er bitte vorsichtig fahren soll.
Ja. Apropos vorsichtig und Post-Tour-Crit, ich möchte dir ein Bild zeigen. Das musst du jetzt beschreiben, was du siehst.
Na. Da hat der Reifenkontakt bei Kev nachgelassen. Oh nee.
Das Kevin ist wirklich bitter. Beim Nachtourkriterium am Hinterrad von Poppe in 8 von Charm. Weggerutscht. Aber hat es trotzdem gewonnen.
Nee.
Wirklich.
Boah, der Typ ist so in Form.
Wahnsinn, ne?
Ja, aber es gibt auch seriöse Radrennen zur Zeit. Also, die gehen eigentlich so unter, weil man durch die Tour de France hat man so auch, ja, das ist ja auch anstrengend als Konsument. 3 Wochen Tour und dann
verachtet
man so Rennen wie die Tour de Wallonie und Co., die jetzt gerade laufen. Ich glaube, es sind auch ganz gute Rennen. Ich habe so ein bisschen reingeschaut. Aber Tour de Wallonie, erst jetzt haben sie wohl das Feld, das habe ich noch nicht gesehen, 1,3 Kilometer vor Ziel haben sie falsch geführt.
Ah, bitter.
Ich habe dann
das kriegst du auch nicht mehr repariert.
Abends nur den Sprint gesehen.
Ja, ja.
Und du denkst, der sieht halt völlig normal aus. Ich habe eingeschaltet bei 800 vor Ziel oder sowas. Aber da müssen die ja vorher irgendwann so komplett falsch gefahren sein. Ich weiß nicht, was dann passiert ist. Ob die gewendet haben, aber du kämpfst um Positionen, dann wendest du, dann warst du ganz hinten, dann bist du plötzlich ganz vorne.
Oh nein.
Ja, ich weiß nicht genau, wie sie das gemacht haben.
Alle wollten es aber auch nicht. Auch die ganz hinten sind, ganz vorne sind auf einmal so.
Was machen wir jetzt? So, das ist auf jeden Fall, ich muss mir das nochmal angucken. Aber da ist tatsächlich wohl Carnage gewesen bei dem Rennen. Ja, und ansonsten steht Olympia an. Ne?
Ja, das und gerade parallel noch eines der Radrennen, die normalerweise berühmt dafür sind, noch höhere Watt pro Kilo Zahlen zu erreichen als die Tour de France selbst.
Die Volta Portugal.
Die Volta Portugal, genau. Aber ihr erste Bergankunft, Colin Stüssi fährt voran.
Stüssi, ja.
Letzte Finalanstieg anscheinend, Etalon Watt pro Kilo 6,2.
Letztes Jahr die Gesamtwertung gewonnen dort.
Ich wollte gerade sagen, das erste Mal so ein bisschen in den Top 15 mal kein Portugiese oder Spanier oder Namen, den man mal kennt.
Ja. Haben wir schon mal drüber gesprochen, da gab es ja so 2-3 relativ große Razzien, wo wir auch, da haben wir doch drüber gesprochen, wo der Anti-Doping-Chef von Portugal so eine Kugel per Post zugeschickt bekommen hat.
Ja, stimmt.
Da ist ein bisschen aufgeräumt worden und seitdem ist es halt nicht mehr ganz so geisteskrank. Ich habe da aber mal reingeschaut, total off-topic, wenn du jetzt auf Pro Cycling Stats gehst und bei einigen dieser Fahrer, zum Beispiel der den Prolog gewonnen hat, du guckst mal, was er für ein Rennprogramm fährt an nationalen Rundfahrten in Portugal. Das sind einfach so 8 Tagesrundfahrten, die auf Amateurniveau. Also da kannst du halt richtig krass Rennen fahren. Also ich würde da niemals hinfahren, weil die zersägen mich halt komplett. Da geht es immer hoch runter und da sind halt dubiose Leute dabei. Aber so, wenn du Bock hast, Rennen zu fahren und ein bisschen was drauf, kannst du da halt eine richtig, richtig krasse Saison fahren.
Das ist richtig Rennprogramm, auf jeden Fall.
Ja.
Kennst du den Namen Raúl Alarcón?
Ja, Raul Aron, der hätte damals
72 Kilo ja. mit 38 Jahren, fährt aber mit 500 Watt am Anstieg an dir vorbei.
Ja. Der ist dann natürlich irgendwann doch gesperrt worden.
Ja, ja, genau, irgendwann war es dann doch.
Ja, ich habe gerade schon übergeleitet, das Thema Olympia steht an.
Morgen heute für die Podcast-Folge sogar Zeitfahren, schon.
Genau. Das Zeitfahren wird ein normales Zeitfahren. Das Straßenrennen ist ein bisschen weird, weil da so kleine Starterfelder sind.
Stimmt.
Weil du hast zum Beispiel bei den Holländern hast du nur 3 Starter.
Das könnte Van Baarle, auch ziemlich interessant
du hast,
sein.
Du hast Van Baarle, hast MVDP und komme jetzt gerade nicht auf den dritten. Gestern habe ich es noch gesehen.
Ja, Mathieu. Nee, MVDP. Hul, sorry. Dan Hule,
genau. Hule. Ja, das heißt, das Rennen wird ganz interessant werden. Mhm. Es ist ultra lang, aber ultra schwierig zu kontrollieren mit so wenig Teamkollegen. Wenn da jemand richtig Bock hat auf Stress, dann attackiert er einfach bei Kilometer Zero rum. Und du hast halt hinten, entweder die sind sich einig, aber normal bei Olympia sind alle ein bisschen extra vorsichtig, extra nervös, wollen auch vielleicht ein bisschen extra schlau sein, weil es Olympia ist.
Mhm.
Kann vielleicht wieder irgendwas Spezielles passieren, wie bei Anna Kiesenhofer in Tokio.
Ja, stimmt. Ja, vor allem, weil, genau, das kleine Starterfeld und die großen Nationen mit wenig, also prinzipiell wenig Startern dabei. Slowenien mit 4, Frankreich mit 4, Belgien mit 4, ja. Aber dann hast du auch super viele Einzelnationen mit einem Fahrer. Also Bini für Eritrea, dann hast du halt dann, Polen hat Kwiatkowski und so, aber wirklich nur einzelne Fahrer. Also kann ja sein, ich glaube, dass ja, ich weiß nicht, glaubst du, bei Olympia könntest du dir Fahrer einkaufen? Andere Nationen?
Boah.
So ein Kwiatkowski, dass er auf einmal für jemanden fährt? Kannst du den einkaufen oder ist das Olympia? Nee, geht das nicht.
Natürlich, warte, aus Erfahrung kann man sagen, in Olympia kann man sich natürlich einkaufen.
Kann man sich einen Titel kaufen sogar.
Wo Rivato Uran irgendwie so eine ganze Netflix-Serie geguckt hat, als er sich über die Schulter geschaut hat, so 3
in die
Minuten
Gitter.
So, oh.
Was meinst du, haben wir schon mal gesagt, was meinst du, was er gekostet hat, der Sieg?
Ich weiß es nicht.
Kostet eine Million dann?
Boah.
Was ist so viel?
Das muss derjenige bewerten, der das Angebot macht. Die Frage ist halt auch, du machst das Angebot, du hast ja nicht viel Zeit.
Ja, ja, klar.
Also, die sind ja nicht so lange unterwegs gewesen. Ja. Der muss direkt ein gutes Angebot, also aus Verhandlungstaktik.
Du musst direkt reinstarten.
Das muss direkt sitzen.
Der No-Brainer.
Aber wenn er sagt erstmal nö, du kannst richtig gut handeln da als Uran, hättest du sagen können so, nope. Und dann warst du, die Kilometer ticken so runter,
Und hinten kommt das Feld auch wieder näher.
Genau, okay, mehr.
Oh, das ist, was... Das ist eine Verhandlung, da ist richtig Druck drauf.
Da ist richtig Druck drauf auf so einer Verhandlung. Aber ja, das kommt natürlich auf die Person an, ob du die da einkaufen kannst. Wir haben auch als Deutscher nur einen Starter. Nee,
2.
Das ist Quatsch.
Nils und Schachmann.
Nils und Schachmann. Ja, also.
Das ist echt wild.
Schon mau, ne?
Kanada mit Michael Woods und Derek G. Cooles Duo.
Ja.
Irland, Ben Healy, Ryan Mullen. Ben Healy, hast du dir sein Outfit gesehen nach der Tour? Muss ich dir mal schicken. Der hat einen Style. Also er hat hier.
Also auf dem Rad schon einen interessanten Style, aber
und danach,
privat
in Zivil wild. Ist wild. Vielleicht hau ich mal eine Story oder so.
Ja, mach das mal. Ja, es ist, glaube ich, wird ein sehr, sehr interessantes Rennen werden.
Und Carapaz fährt nicht.
Carapaz fährt nicht, aber das haben wir jetzt schon wirklich breit.
Das haben wir gesagt. Ja.
Treten UK, Great Britain, hat 5 Starter.
5?
Warum? Warum haben die 5 Starter? Vielleicht haben die da irgendwie wieder sowas quersubventioniert. Ha. Wie wir damals die Bahn-Nationalmannschaft in Rio, als Levi auf dem Straßenrad gestartet ist und auch, glaube ich, in eine Ausreißergruppe gegangen ist mit so vielen kleineren Nationen. Und dann, sobald es da berghoch ging, ist der sofort raus. So, oh, da komme ich gar nicht erst drüber. aber vielleicht ist das da tatsächlich irgendwie, who knows. Also Pitcock, er fährt ja auch Mountainbike-Pitcock.
Ja, ja.
Ich weiß nicht, ob Hater Bahn fährt.
Das kann sein. Dann dürfen die Straße fahren?
Ich kenne die Regularien nicht genau. Okay. Aber ich weiß, dass man so ein bisschen was hin und her tweaken kann. Oder vielleicht ist es tatsächlich irgendwie über diese Nominierungskriterien, die ich auch nicht kenne, dass die meisten Punkte hatten und deswegen als Einzigen mit 5 starten dürfen.
Ähnlich war auch die Diskussion ja mit der Bahn. Da war doch auch das Problem irgendwie, dass wir eigentlich den, wie war das, 4er opfern müssten für ein gutes Ergebnis in den anderen Disziplinen.
Ja, aber da bin ich wirklich gar nicht up to date, was die Bahn angeht, außer bei Tim.
Ja.
Das war auch lustig, da schreibe ich Tim letztes Mal so, ob er in Köln ist und wir einen Kaffee trinken wollen. Und dann sagt er so, ja, ich bin nochmal in Köln, wir gehen dann einen Kaffee trinken, aber ich muss dann auch weiter zu Olympia. Ich sage so, ja, okay,
klar,
stimmt, der kleine Mann fährt ja Olympia. Das ist so, habe ich ganz vergessen, dass er mittlerweile jetzt da so Leute, die uns bei den Crits den Arsch versohlen, auch bei Olympia starten und durchaus Medaillenchancen haben. Also es wäre schon echt sick, wenn er da was holen würde.
Ich weiß noch, damals war ich so ein bisschen erschrocken, erstaunt, angegriffen in meinem persönlichen Ego, als dieser kleine Mann als wir Bahntraining gemacht haben, Kadertraining, hast du zwischendurch mal so Phasen, wo es Dörni mal aufzieht, halt mal 20 Minuten das Gas drauf, so, und dann fahren wir erstmal so Sweet Spot an der Reihe und irgendwann fallen halt sukzessive Leute ab, da musst du Lücken schließen und so weiter und irgendwann hast du halt so ein paar Einzelne, die bleiben hinterm Dörni dran, bis das, ich sag mal, Nils konnte auch dranbleiben, bis es ausgefahren ist, das Dörni.
Ja.
Also schneller ging es nicht mehr. Irgendwann sagte Oschi so, hau ab jetzt. Und ja, dann war halt Timmy auch einfach mal immer unter letzten zwei mit Nils, hing ja. Noch am Dörni, an der letzten Posi, am Schutzblech vom Dörni, werde ich bei, keine Ahnung, Mitte 60, 70 km/h und donnerte da seine Kurven oben auf blau und guckst du von außen zu und da war der 16, 15, keine Ahnung, und denkst mit seiner Mini-Übersetzung, also wie geht das? Also
ja, das ist wirklich irre. Guter Fahrer, ich habe gerade mal parallel nachgeschaut. Bei den Frauen hat Great Britain auch 5 Starterinnen. Also gehe ich mal davon aus, dass das einfach die Nation ist mit den meisten Starterinnen und die das sich erarbeitet haben. Was mich zu der nächsten schönen Überleitung bringt.
Was kommt
Great
jetzt?
Britain, UK Cycling.
Ja.
Ich habe da was gelesen auf Twitter. Es gibt einen Journalisten, der der unter dem Artikelnamen Skyfall eine Artikelserie jetzt nach und nach veröffentlicht, wo es darum geht, dass beim Team GB und beim Team Sky wohl manipuliert wurde.
Also nicht nur die Marginal Gains, sondern auch die
Genau,
Major,
also
Major
den
Gains.
Artikel 1 habe ich zum Teil gelesen. Jetzt warte ich darauf, dass man die Serie vielleicht auch ganz lesen kann. Also es kommt jetzt immer so Stück für Stück was raus. Die Ankündigung des Journalisten war natürlich relativ großspurig. Das wird das Team Sky und die Legacy vom Team Sky völlig zerstören.
Okay.
Da freue ich mich ja schon drauf. Diesen Schaden für den Sport, also klar, wenn der manipuliert wurde, ist es immer gut, tendenziell ist es gut, wenn es aufgedeckt wird. Für den Sport an sich und für die Wahrnehmung des Sports ist es natürlich immer schlecht. Aber ja, ich bin mal gespannt, was da in dem Zuge noch rauskommt. Es geht wohl um GB Cycling, so im Vorfeld von der Olympiade 2012. Und um das Team Sky und er sagt halt, er arbeitet seit 2012 an diesen Artikeln, aber ist immer wieder von seinen Zeitungen, wo er gearbeitet hat, davon abgehalten worden, das zu veröffentlichen. Und jetzt kann er es wohl, ich kann mir vielleicht auch vorstellen, dass es jetzt ein Zeitpunkt auch gekommen ist, wo es rechtlich keinerlei Konsequenzen hat, deshalb jetzt trauen kann, es zu veröffentlichen, weil er nicht verklagt werden wird. Aber das ist jetzt juristisch nicht mal Halbwissen, das ist nur eine Vermutung. Schauen wir mal, was da noch so im Zuge rauskommt bei der ganzen Sache. Und dann können wir vielleicht noch eine kleine persönliche Geschichte irgendwann erzählen, wenn sich das mit den interessanten Daten aus der Presse da deckt.
Oh Leute, dann hoffe ich für euch, dass jetzt demnächst mehr kommt und Lennart demnächst die Geschichte kundtun kann, uns anzuteasern.
Die persönliche Geschichte hat nichts damit zu tun, dass wir irgendwas illegal gemacht haben,
sondern
dass wir in einem Ferienhaus auf Mallorca waren, wo wir vielleicht was Interessantes gesehen haben.
Also jetzt mal zum Anteasern, es wird auf jeden Fall gut.
So viel zu dem Thema. Ich glaube, wir wissen
ganz kurz, erster Artikel, hast du irgendwie so schon ein bisschen was oder war einfach nur Ankündigung, das was ist? Oder kam schon irgendwie?
Nix.
Okay.
Nix super Spannendes. Also ich meine, zu dem ganzen Thema an sich, bei Sky ist ja schon einiges bekannt durch diese ganze TUE, also Therapeutic Use Exemption, Ausnahmegenehmigungen von gewissen Corticosteroiden.
Ja, genau das.
Und die sie wohl damals genutzt haben, offizieller Grund waren Knieschmerzen oder Sitzprobleme, die aber auch den Effekt hatten, dass sie halt Gewicht verlieren konnten. Und das ist natürlich auch was man bei sowohl Bradley Wiggins als auch bei Chris Froome ganz stark sehen konnte, dass sie halt ihren Motor behalten haben. Es waren sehr schwere Fahrer und dadurch, dass sie dann deutlich leichter geworden sind, auf einmal halt Watt pro Kilo Zahlen hatten, die sie super konkurrenzfähig gemacht haben.
Ja, klar.
Also für sie war halt in dem Fall das schon ein Riesenfaktor, weil wenn der Motor da ist und du die Watt nicht verlierst, aber die Kilos, naja, kannst du dir halt ausrechnen. Und dann haben sie es halt da über diese Ausnahmegenehmigung gemacht. Das Problem da an der Stelle war oder ist, jetzt muss ich wieder gucken, dass ich mich nicht auf dünnes Eis begebe, aber ist, dass man nicht wirklich nachweisen kann, ob das eine lokale Anwendung war oder ob das, oder wo das Corticosteroid gegeben wird. Mhm. So, und demnach kannst du halt sagen, ich habe ein Knieproblem, ich habe eine Spritze ins Knie bekommen. Du kannst aber nicht nachweisen, ob du, wo du die Spritze gekriegt hast, ob das dann irgendwie, da weiß ich es nicht, ob man sagen kann, man gibt das in die Blutbahn. Jetzt bin ich, ich höre jetzt hier an der Stelle auf, schauen, aber ja. Ne, es ist halt da sehr schwierig nachzuweisen, dass es für etwas missbraucht wurde, für etwas anderes als das, was in der Ausnahmegenehmigung stand. Und
eigentlich müsste man sagen, Ausnahmegenehmigung nur im Beisein von
Beisein von einem WADA-Arzt, ja, genau. Oder von einem NADA-Arzt. Ja, das wäre vielleicht eine gute Idee. Was sie dann gemacht haben, um das zu unterbinden, ist, im Nachhinein haben sie die Wettkampfsperren nach hinten, also du darfst oder durftest eine gewisse Zeit danach, nach der Anwendung, keine Wettkämpfe machen. Ja. Und dann haben sie das nach hinten so ein bisschen verlegt.
Folgender Vorschlag, diese Nicht-Wettkampfphase mache ich im Dezember, ist das okay für euch?
Ja, genau. Das Ding ist natürlich, einmal so hilft das natürlich auch im Wettkampf, weil du, glaube ich, ein bisschen schmerzunempfindlicher bist, aber den Effekt des Gewichtsverlusts hast du halt trotzdem, ne? Also das irgendwie, was du gerade vorgeschlagen hast, wäre so ein bisschen besser gewesen. Das dann, ja gut, dann wird der Athlet wieder sagen, ich habe jetzt Schmerzen, ich brauche das jetzt, bis der Arzt da ist, ich möchte trainieren. Aber ja, sowas muss man auf jeden Fall, du merkst immer wieder, dass da einige unterwegs sind, die versuchen, überall, wo es so ein kleines Schlupfloch geht, da sofort, gibt sofort durchzugehen. Mhm. Und
ja, nicht zuletzt jetzt einfach gerade auch aktuell mit der Tour und dem Hype und diesem Trendthema des Kohlenstoffmonoxid-Atmens. Ist ja irgendwie auch in Gefühl in der letzten Woche auch mit unserem Podcast nochmal ein bisschen irgendwie jetzt thematisch da reingerückt, auch mit dem Video, was sie gemacht hat. Wir haben teilweise positive Zusprüche bekommen, dass wir oder dass ich das auch ein bisschen ja sehr kritisch gesehen habe, im Sinne von, das ist auch nicht immer alles cool und vor allem absolut nicht zur Empfehlung zum Nachmachen. Ich weiß gar nicht, habe ich es dir letzte Woche erzählt, mit wie lange das bindet am Hämoglobin?
Nee, hast du, glaube ich, nicht gesagt.
Genau, ich hatte nämlich mit einem Kumpel gesprochen, auch da wieder, ich muss noch mal mehr recherchieren, gebe ich gerade zu, das fällt mir gerade ein so ein bisschen, weil es ist jetzt ein Quellenprinzip, aber der studiert Medizin und der meinte, der war sehr, sehr erschrocken, als ich meinte Kohlenstoffmonoxid atmen, weil er sagte, eigentlich dadurch, dass diese Affinität vom Hämoglobin zum Kohlenstoffmonoxid so hoch ist, ganz kurz zur Erinnerung, wenn ich ganz weiß, was ich sage, bitte letzte Folge hören, weil die Affinität so hoch ist, dass ich eigentlich das Kohlenstoffmonoxid vom Hämoglobin auf Lebenszeit des Erythrozytes nicht mehr entbindet, also bleibt quasi besetzt. Das heißt, ein Erythrozyt, wenn es 120 Tage lebt, ist 120 Tage lang auch mit Kohlenstoffmonoxid belastet, es sei denn, du atmest hyperbaren Sauerstoff ein, damit du quasi das Kohlenstoffmonoxid verdrängst, weil einfach der Gradientenunterschied einfach in der Lunge zum Blut, was Kohlenstoffmonoxid anbetrifft, nicht so hoch ist. Es wird nicht mehr abgegeben. Warum sollte es auch? Es ist quasi nicht mehr verdrängt vom Erythrozyt, was die Sache eigentlich nochmal, wenn man da unkontrolliert irgendwas tut, noch viel, viel schlimmer macht.
Ja, aber ist das nicht... Also,
das ist der Trick, aber...
Nee, aber wenn du jetzt sagst, du atmest Kohlenstoffmonoxid ein... besetzt die Erythrozyten mit dem Kohlenstoffmonoxid, um zu messen, wie viele hast du denn? Also erstmal die normale Anwendung zu machen. Wie löst sich die, also wie viele Bindungsstellen hat so ein Erythrozyt? Und wenn da jetzt eins Kohlenstoffmonoxid drauf sitzt, sagt er so, hier kein Sauerstoff mehr.
Hämoglobin hat 4 Bindungsstellen.
Ja, das heißt, noch brauchbar. Du bist jetzt offensichtlich nicht sofort dann...
Es ist brauchbar, auf jeden Fall. Das ist dann... oh Gott, die Verbindung hat einen bestimmten Namen. Ich kann es gleich mal raussuchen.
Ich wollte dich jetzt hier nicht in den Chemietest stürzen, aber okay.
Da war ich so schlecht drin.
Das ist noch nutzbar offensichtlich, weil sonst würde ja jeder krachen gehen nach dem Test. Sicher. Aber
nicht nur bei den Tests, sondern auch bei Kohlenstoffmonoxidvergiftung, wenn du zum Beispiel Rauch eingeatmet hast.
Genau.
Das heißt, deswegen sollst du ja auch zum Arzt, auch wenn du nichts merkst. Das kann ja trotzdem belastet sein. Das wird aber auch etwas länger belastet sein. Aber wenn du halt regelmäßig, 5-mal täglich, ne, jeden Tag das in Mikrodosierungen atmest, dann hast du ja eine gewisse Konzentration im Blut, die du auch wirklich bewusst manipuliert hocharbeitest. Und dann kann es wirklich sein, dass du es halt auch für lange Zeit besetzt.
Ja, aber da müssen wir auch nochmal ran an das Thema, weil wenn du 5-mal am Tag, wenn du 4 Stellen hast, spätestens beim 4., weil auf dem einen Stelle sitzt ja schon Kohlenstoffmonoxid nach dem 1. Mal, da kommt der 2. dazu und der 5. hätte ja schon keinen Platz mehr und nach dem 4. hättest du ja keine Bindungsstellen mehr für Sauerstoff, da wäre ja schon Ende.
Ja.
Das heißt, wenn du es machst, musst du auf jeden Fall immer den, wie heißt der Sauerstoff?
Hyperbar.
Hyperbaren Sauerstoff ja auf jeden Fall einatmen, sonst ist ja schon ziemlich schnell Schluss.
Ja,
und also, dann fährst du auch keine Tour mehr.
Also. Das ist im Rennen sowieso nicht. Also wenn das im Rennen machst, hast du ein Problem. Das wäre der größte Minus-Gain in der Force Max, den du, glaube ich, erreichen könntest.
Genau. Okay, das heißt, in das Thema kannst du dich nochmal mit deinem Kumpel austauschen.
Ja.
Wie genau der Prozess ist, wie schnell auch so Hyperbar-Sauerstoff das wieder rauszieht, zieht ja auch komplett. Also das, ich wäre voll paranoid.
Ja, weißt voll.
Du, ziehst du dann auch komplett den, das Kohlenstoffmonoxid da raus oder machst du das dann 5-6 Mal und dann merkst du irgendwann so, boah, die Bindestelle.
Bleibt da drauf.
Der Bro ist immer noch da.
Ja, also. Und auch du hast ja permanent auch neue Produktion von roten Blutkörperchen, eine EPO-Produktion wird ja angeregt. Wir wollen jetzt ja so ein bisschen, ich sag mal, nach 120 Tagen, wenn theoretisch alles einmal besetzt ist und dann recycelt ist, du hast es nicht mehr gemacht,
ja mehr.
Wärst du frisch. So. Aber ich habe auch überlegt, was ist mit den neuen, die quasi produziert werden, Erythrozyten mit Hämoglobin-Bindungsstellen, wenn die mal an so einem anderen Erythrozyt vorbeirasen, ey Bro, hast du hier ein bisschen Kohlenstoff morgens?
Dann schmeißt er einen so rüber.
Und dann ist er auch besetzt. Also ist das wie eine Art, wie so eine ja, Corona-Infektion, die sich gegenseitig so immer größer wird. Hast du so einen R-Wert im Blut auf einmal.
Ja, okay.
Ja.
Da schauen wir nochmal wissenschaftlich drauf, ne, in die ganze Geschichte. Ich habe noch, jetzt gehen wir wieder weg von der Sportphysiologie und hin zu Technik.
Oh.
Wout van Aert ist gesehen worden mit einem Double-Disc-Setup beim Zeitfahren-Test.
Wild, ja.
Meinst du, der fährt das Ding morgen? Double-Disc, wie krass
wäre das? Ich würde mich freuen, ich will es einfach mal sehen.
Wie sick wäre das? Und der Mann denkt sich so, boah, irgendwie so richtig, die Shape ist nicht da.
ich
gehe jetzt all in.
Ja, klar.
Und fahr Double-Disc. Ist UCI legal?
Ja, das glaube ich. Also war ja
legal, haben die halt einfach nicht mehr gemacht, weil sie gemerkt haben, das ist zu gefährlich.
Ja.
Aber, und das muss man ja auch sagen, die Scheiben sehen ja auch nicht mehr so aus wie vor.
Das stimmt.
Meinst du, wir werden jetzt in den nächsten Jahren wieder Double-Disc-Setup sehen?
Das oder so ein übertriebenes, dickes Vorderrad. Also keine Volldisc, aber vielleicht so ein, kennst du noch diese nicht 80er, sondern 1000er Laufräder, größer?
Ja, noch größer, wenn du dir mal Hawaii immer anguckst. Ja, da gibt es ja so ein paar Kollegen, die wie zum
Stimmt.
Head. Ich glaube von Head.
Von Head gibt es das, ja. So Minispeichen sind das.
Ultra hässlich aus.
Das ist wirklich hässlich.
Mega.
So der Fiat Multipla unter den Laufrädern.
Ja, genau. Würde ich gerne mal sehen.
Hallo, ich bin klobig.
Würde ich mal sehr gerne sehen im Test. Wenn es da wenigstens einen Grund für gibt, wie beim Multipla, dass da vielleicht viel reinpasst oder so.
Der ist extrem aerodynamisch, warum auch immer, weiß keiner.
Gibt es ja auch einen Grund für, ne? Und das ist auch krass, das ist ja auch einer bei Anbauend gefahren, fast so ein Scheiben. Das Ding,
stimmt.
Und hat auch so eine Verkleidung bei Anbauend ans Rad gebastelt.
Das ist auch wild.
Das war auch sick.
Aber ich freue mich halt, wenn man halt sowas ausprobiert zumindest. Also ich finde es halt, so diese Innovation einfach mal auszutesten, ob es halt was bringt. Ich meine, wir haben das Zeitfahren ja wirklich irgendwie in der Stadt von Paris. Ich habe keine Ahnung, wie da der Wind so durchschießt, aber wenn du so viele Häuser rein hast, die vielleicht das potenziell abschirmen, dann die Zuschauer, die vielleicht auch die Gassen abschirmen, dass dann nicht jedes Mal so ein Stoß da durch die Seite geht, dann kann ich mir vorstellen,
dass du hast ja halt auch Glück, ne, dass du dann einen krassen Sailing-Effekt hast.
Ja.
Wenn das Ding von der richtigen Seite angeschoben wird, dann ist aber...
Also ich kann dir sagen, ich habe einmal Double Disc auf der Bahn probiert, einmal Indoor, das war wenig problematisch. Meine besten 1000 Meter übrigens, ich bin mit NRW-Meister 1000 Meter mal geworden, wild.
Material-Gains.
Alle wirklich?
Anderen wahrscheinlich auf Alufelgen.
Und ich Double Disc. Vor allem einfach mit meiner, also ja, meine Sprintfähigkeit ist null, aber Rate ist halt hoch, hat gut funktioniert. Und ich bin es einmal, glaube ich, sogar im Vierer gefahren. Und da kann ich dir versprechen, selbst Indoor, dass wenn du aus der Führung rausgehst, den Wechsel fährst in der Kurve, das möchte ich nicht nochmal haben. Du musst dich darauf einstellen, du hast ja so viel Verwirbelung dadurch auf der Bahn sowieso, obwohl es Indoor ist. Und dann gehst du aus der Führung raus und hast quasi in dieser Schräglage in der Kurve, dadurch, dass du halt vorher, ich sag mal, eine Lageänderung halt vornimmst, drückt es dich hoch an die Bande, dass du wirklich irgendwann, du musst es einfach wissen, dass du dagegen halten musst.
Ja.
Sonst hast du das Gefühl, du fährst gleich gegen die Bande oben, weil du bist hochgesegelt.
Der erste wechselt raus, zack, über die Bande und weg.
Drei, wir sind nur drei.
Genau. Der Lör ist abgehoben, der ist irgendwo auf Madeira jetzt.
Völlig losgelöst.
Ja, Double Disc wäre interessant. Lass jetzt mal am Wochenende auf der Straße sehen. Ich fände es richtig, richtig cool, wenn er das durchzieht.
Nice.
Ich würde es da feiern. Dann habe ich noch einen Technikfakt. Guillaume Martin hat sich beschwert, also dass sein Look-Fahrrad 900 Gramm schwerer ist als das UCI Minimum Weight Limit. Und dass er sagt, er will jetzt nicht noch weiter einen Radcomputer da dran machen, weil er hat keinen Bock, nochmal 200 Gramm mehr zu haben. Und das geht ja so weit, dass Cofidis aber ein Statement rausgebracht hat, um sich zu entschuldigen für die ganze Geschichte.
Hm.
Weil er halt offensichtlich im Interview gesagt hat, das Rad ist 900 Gramm schwerer, wenn ich 900 Gramm, ich kann es zum Teil verstehen.
Ja, ja, klar.
Er sagt, ich achte das ganze Jahr darauf,
bei
Raceway zu sein und habe aber ein Fahrrad, was 900 Gramm schwerer ist. Und mit den 900 Gramm weniger wäre er aber auf der einen Etappe in der Pogacar-Gruppe angekommen und nicht 45 Sekunden dahinter.
Okay.
Und hätte dann auch noch, wäre in der Gruppe angekommen, hat er gesagt, und er wäre auch noch entspannt genug gewesen, dann hätte er auch noch was essen können. Hä? Was ja dann auch was, wieder was bringen würde. Also okay. Insgesamt wollte er halt einfach, glaube ich, demonstrieren, dass dieser Gewichtsunterschied groß ist.
Argumentation schon ein bisschen gebaut.
Schon ein bisschen gebaut, ja. Also in der Pogacar-Gruppe wäre auch nur angekommen, wenn der Pogacar das gewollt hätte. Und der kam ja auch wahrscheinlich auf der Etappe von irgendwo von vorne wieder oder whatsoever. Also der war sicherlich nicht am Hinterrad, als der Pogacar losgefahren ist und hat nur 45 Sekunden kassiert.
Wegen der 900 Gramm.
Wegen der 900
Gramm.
Ja, klar,
fahre ich sonst auch 6,9 Watt pro Kilo. Ja, also Plateau de
geworden.
Das ist also, ja klar.
Das fand ich ganz interessant. Man muss ihm auch recht geben, so, es gibt die meisten Teams, haben wir, glaube ich, beim letzten Mal auch schon gesagt, oder im Livestream, achten darauf, dass bei einer Grand Tour es keine größeren Schwankungen als 500 Gramm gibt. Also da bewegt man sich in einem kleinen Rahmen. Und dann sind 900 Gramm ja schon irgendwie was in der Weltspitze.
Ja, auf jeden Fall. Und wir hatten schon mal darüber gesprochen, ich finde es sehr interessant, weil wir haben gesagt, Watt pro Kilo ist nicht Watt pro Kilo, so ein bisschen, weil auch so ein bisschen die, auch da bei ihm, der ist auch ein leichter Fahrer, kleiner leichter Fahrer, dann das, die prozentuale, der prozentuale Anteil des Gesamtgewichts von seinem Fahrrad ist ja viel, viel höher als zum Beispiel beim Pogacar oder halt bei schweren Fahrern. Das ist ja dann über 10% seines Gesamtgewichts ist halt einfach Fahrrad schon.
Ja.
Also bestimmt 15% oder so. Und dann ist halt auch dort dieser 900 Gramm ja wirklich prozentual vom Gesamtgewicht gar nicht mal so wenig von seinem Systemgewicht.
Ja, definitiv. Also das finde ich auch mal, diese Rechnung, die muss man sich immer wieder mal bewusst machen. Man vergisst das einfach oftmals.
Fahrrad wiegt dann 6,9 haben wir, ne?
6,8,
und der Athlet wiegt dann irgendwie 58 Kilo.
Ja.
Dann ist 6,8 Kilo vom Gesamtgewicht.
Relativ relevant.
Relativ relevant, ja.
Ja, ja, eigentlich hast du jetzt gerade schon mal so richtig, wenn wir keine Pre-Themen mehr haben, oder möchtest du noch irgendwie, hast du noch irgendwas Großes vor dieses Jahr im Radsport?
Oh, ich glaube, dieses Jahr ist echt so ein bisschen, auch wenn das ein bisschen deprimierend klingt, aber irgendwie auch gefühlt so ein Transferjahr. Also
Transferjahr.
Zum nächsten Jahr, und dann nehme ich mir ein bisschen mehr was vor. Also irgendwie sind so zwei, drei Sachen, die ich vielleicht überlegt hatte, ins Wasser gefallen. Dann ist der ganze Sommer ins Wasser gefallen.
Yep.
meine Form ist entsprechend. Also wir haben ja gesagt, Stotzheim, ja, aber ich habe am Dienstag bin ich 4,8 Minuten gefahren, zum ersten Mal seit langem wieder. Ich habe kurz daran gezweifelt, ob ich das Rennen wieder lasse.
Boah, ich bin auch Mittwoch Hausrunde gefahren und ich bin auf dem Gravelrad unterwegs. Ich habe immer noch nicht meinen Shifter repariert. Und dann bin ich mit Felix und Bütti gefahren und bin unten so ein Leadout in so einen Anstieg reingefahren mit den Gravel-Reifen. War so, ey, ich dachte mir so, Junge, ich komme gar nicht vom Fleck.
Ja.
Das war richtig krass, vor allem auf den flacheren Abschnitten. So berghoch geht das eigentlich.
Hm, finde ich auch.
Aber die Sachen haben sich alle schon mal ein bisschen entspannter angefühlt. So. Ja. Das Laufen ist gar nicht schlecht. Ich bin ja viel gelaufen in letzter Zeit. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Aber ich kann nicht so richtig einschätzen, inwiefern das formerhaltend ist. Also ich glaube, ich mache sogar mehr Einheiten als vorher. Aber
frequentiert aber Gesamtvolumen nicht. Du läufst ja keine 4 Stunden so.
Nee. Das bestimmt ist, nicht.
Und vor allem, ja, ich habe auch schon mal gesagt.
Du bist jetzt aber hier an der Stelle, musst du mit mir schön reden, ne?
Hey, das ist super, was du machst, Lennart. Vielleicht bringen wir mal Intervalle da rein, demnächst mal. Den Nolli habe ich auch dazu gebracht, dass er einmal Intervalle läuft.
Oh,
ich würde es auch gerne machen, weil ich die Tage wieder gemerkt habe, intervallmäßig laufen würde ich, glaube ich, gut hinbekommen. Jetzt, wenn ich das regelmäßig nicht gemacht habe, diesen Dienstag da am Flughafen da 4,8 Minuten zu fahren, habe ich gemerkt, ich bin kardiovaskulär kaum ausgelastet und meine Beine gehen komplett krachen, weil es einfach da, das funktioniert irgendwie gerade nicht so.
Hast du im Training mal Bicarbonat probiert? Ich habe es noch nicht gemacht. Ich glaube, das muss ich mal machen.
Aber ich habe auch im Rennen das Gefühl, dass Bicarbonat, ja, was schalte ich mir einen Joker frei, ja, aber ich kann auch so auf 18 Millimol Laktat aufbauen. Das Problem ist danach. So, das ist halt irgendwie, merke ich, habe ich das Gefühl, ich kann vielleicht ein bisschen mehr meinen Joker nutzen, mehr tiefer gehen. Beispiel rund um Köln, Bergwertung. Also das war halt einfach, als ich die geholt habe, hätte ich nochmal, glaube ich, 4 Sekunden schneller fahren können. Also ich war wirklich noch nicht am Limit. Und danach, 5 Minuten, 6 Minuten später, bin ich komplett explodiert.
Das ist krass, bei mir macht das einen riesigen Unterschied auch so in der Erholung. Aber ich meine, einen Freistoß bei 4x8 Minuten sind schon nur noch 3x8 Minuten, die du können musst.
Ja, aber danach ist immer so schlimm.
Nur, dass du musst dich halt dann so ein bisschen, also ich glaube, bei 4x8 Minuten, das ist so ein Intervalltraining, was mit Bicarbonat richtig gut funktioniert.
Das könnte funktionieren.
Weil du gehst gar nicht so krass hoch vom Laktat.
Ja.
Und wenn du das dann noch draufpackst, dann kannst du das halt echt gut fahren.
Es ist ja immer nur die Idee, wie kriegt man kardiovaskulär so ein bisschen mehr System hoch. Also so ein bisschen immer nur zu sehen, Beinschmerz ist das nötige Übel oder Beinbelastung ist das nötige Übel, um halt den Körper hinzubringen.
Genau.
Und da könnte man sich halt das nötige Beinübel irgendwie erleichtern.
Da war ja dein, der Videotitel war jetzt auch gar nicht so reißerisch. Das sieht so aus, mehr VO2 Max durch Bicarbonat. Mhm. Ja, aber es ist halt der Schlüssel, um höher gehen zu können, theoretisch. Oder mit weniger Schmerzen dahin zu kommen, wo du halt eh schon eine gute Anpassung hast. Also es ist schon...
Falls du, Hörer, es noch nicht gesehen hast, guck dir mal das Video an, wirklich, weil ich meine, ich habe da reingeschrieben, ja, Bicarbonat für mehr VO2 Max, natürlich faktisch physiologisch erstmal nicht, aber wir haben es ja messen können, weil die Athleten auch weiter in diesem Rampentest gefahren sind. Das ist und auch ist etwas, was viele bestätigen können.
Sag ich ja immer wieder, bei einem Rampentest mit meiner Einbeinveranlagung, glaube ich, kriegen wir nie so richtig die richtige VO2 Max raus, weil ich so lokal so limitiert bin. Und dadurch kann es halt sein, steile These, dass ich vielleicht auch meine Hitzintervalle zu niedrig gefahren bin diesen Winter, weil der Test halt...
Ja, aber wenn du auch da im Training gar nicht dahin kommst, weil dein Problem...
Im Training komme ich ja hin. Ich habe ja... Also, ja, okay. Gut, können wir nochmal was anderes drüber diskutieren.
Wenn wir mit dem mobile Spiro haben oder so.
Die mobile Spiro wäre interessant.
Dann lassen wir Lennart All-Out fahren.
Oh.
Oh.
Oh. Da machen wir was anderes. Wir wollen aber noch ein bisschen, wir haben es am Anfang gar nicht angekündigt, was wir heute machen. Also.
Kann ich ganz kurz, kann ich eine Geschichte erzählen gleich noch, die ich letzte Woche nicht erzählen konnte, hattest du gesagt, durfte ich nicht. Die könnte ich jetzt erzählen und die hätte so ein bisschen Use Case zu dem, was wir heute haben.
Okay, dann fangen wir an. Ich mach mal das Mikro kurz aus.
Folgendes. hier, letzte Woche. Ich war eine Woche krank und war irgendwie beim zweiten Mal wieder auf dem Rad. Aber ich habe mich super gefühlt. Da habe ich so, oh, es ist langsam, ich habe es überwunden. Kennst du diesen einen Tag, wenn du denkst so, ja Mann, ich hab's wieder. Ich bin wieder da, ich bin wieder gesund, ich kann fahren. Puls noch ein bisschen hoch, aber ich bin da. Mhm. So. Und dann habe ich mir gedacht an dem Tag, ich bin so gegen 4:45 irgendwie losgefahren. Und es war donnerstags und ich dachte mir, ey, ich habe irgendwie mal geguckt, so Bock auf einen Community Ride, der so ein bisschen, ich sag mal, balleriger unterwegs ist.
Ja.
Und da gibt es bei uns in Köln einige. Ich habe auch mal überlegt, ob ich mal vielleicht im Video ein paar Clubrides verarbeite und mal gucken, wie so die Clubrides so sind in Köln.
Das ist ja eigentlich geil, jeden Tag ein...
Jeden Tag ein Clubride, genau. Von Montag bis Sonntag. Und Donnerstag war AW6 hier von BO Bikes. Dachte mir so, gut, die starten Dienstag 18 Uhr, Donnerstag 18 Uhr, fahren die Flughafenrunde, das ist mir egal, was das heißt, aber 2 Stunden ungefähr mit angesagt 30er Schnitt. Ich weiß genau, dass sie schneller fahren. Hinten raus ein bisschen schneller. Dachte, komm, hänge ich mich da rein. Ich war aber zu früh los, ne? 4:45. Dachte ich, gut, ich fahre eine kleine Runde und weiß ungefähr, dass die 18:20, 18:25 Rampe Bärenrad mir entgegenkommen würden. Das wird ungefähr passen. Wenn ich die Strecke entgegenfahre, weil es gibt da nicht so viele Optionen, dann sehe ich diese Gruppe auf jeden Fall. Ich fahre eine kleine Runde.
Ich habe mich schon gefragt. Also erstmal das Gute ist, ich bin so senil, dass ich Geschichten schnell wieder vergesse. Also man kann sie mir zweimal erzählen.
Top.
Aber ich habe mich dann gerade gefragt, jetzt wo ich mich wieder erinnert habe, wie du eigentlich da reingeraten bist. Weil du hättest ja nur am Treffpunkt sein
müssen.
Aber du warst ja nicht am Treffpunkt.
Ich war ja nicht am Treffpunkt, weil ich dachte, ich war zu früh dran, dann komm, ich warte jetzt nicht eine Dreiviertelstunde, ich fahre schon mal und fahre den gleich entgegen. In der Zeit habe ich übrigens, in der Zeit habe ich es geschafft, mir ein Gel durch die Nase zu ziehen. Und zwar habe ich ein Gel genommen, habe das hochgedrückt und da war noch ein bisschen Luft. Und intuitiv, weil ich am Anstieg gefahren bin, habe ich kurz Luft geholt, weil da noch nichts kam und habe beim Luftholen geschafft, das Gel durch den Mund von hinten an den Rachen, von unten an die Nase ranzudrücken. Die nächsten 2 Stunden hat mir die Nase und der Rachen gebrannt. Das ist so widerlich.
Ja, ne, wenn da so Sachen hinkommen, die da eigentlich nicht hingehören.
Und ein Gel hat wirklich eine Konsistenz, die gehört da nicht hin. Aber ja, die gehört nicht
bleibt
hin.
Bleibt auch da, es klebt ja auch ein bisschen.
Ja, genau, ein Gel gehört nicht in die Nase. So, wenn ich eins merke, aus der Podcast-Folge heute hier, Gelen gehört nicht in die Nase. und dann komme ich entgegen, dachte, ach guck mal, da sind so 15 Leute, das werden sie wohl sein. Da war aber Freddy Stürmer nicht dabei, der normalerweise den Ride anführt, dachte mir so, puh, keine Ahnung, vielleicht ist er noch bei der Tour, vielleicht ist er krank, keine Ahnung, wird wohl die Gruppe sein, 18:25 kommt ihm was entgegen, wer soll sonst sein? Hänge mich hinten rein und dann geht das oben auf der Flachen schon los, 40, 42, 40, 41, im Windschatten gar kein Problem, 200 Watt, geil. Heute läuft, wir rollen. Dann fuhren wir halt so ein bisschen und merkst dann irgendwann so, dann Richtung Felder raus, Flughafenrunde war geplant und irgendwann kommt der erste Punkt, wo du denkst so, ah, warte mal, das ist aber nicht die Runde, die hier bei Strava angezeigt war. Mhm. Ah, okay, vielleicht fahren wir heute anders, keine Ahnung, wir fahren heute mal ein bisschen, ne, vielleicht mal ein bisschen Wechsel drin. Und dann fahren wir wieder woanders hin und fahren wieder geradeaus Richtung Nörvenich, die große Hauptstraße, Vollgas, irgendwie 43, 42, hinten Windschatten, gar kein Problem, dann gehe ich mit einem, mit dem ich den gut unterhalten hat, in die Führung. Und dann fahren wir wirklich schön entspannte 44, 45, 46, 3:50 in Aero-Position auf der Geraden. Und
wie lange fährt man das?
5 Minuten sind wir gefahren.
5 Minuten, 3:50 in der Führung.
Ich sag mir so, es war an dem Tag nach meiner Erkältung, dachte ich so, oh, gut, dass das geht, weil sonst wäre das, hätte ich richtig Problem. Ich hatte maximal Kohlenhydrat geladen, aber wir waren echt am Ackern. Rausgegangen, hinten rein und so weiter. Und irgendwann, dann war so noch so ein Trecker mit perfekten 42 km/h, wo alle irgendwie so halb dahinter hingen. Also das Tempo war durchweg hoch, bis ich irgendwann gemerkt habe, wir biegen hier nicht mehr ab. Und ich dachte mir so, was ist denn hier los? Ich habe irgendwann gefragt, so, was fahren wir eigentlich hier heute für eine Runde? Das ist ja eigentlich
Holland ans Meer.
60 Kilometer geplant. Ja, Leversbach-Runde. Das ist dann halt wirklich in die Eifel, der erste Anstieg, Nidegen und so zurück. Ey, so, was? Und dann war aber dieser Punkt auf No Return schon erreicht, weil wenn ich jetzt umdrehe, dann brauche ich mindestens auch Stunde 40 zurück und fahre alleine. Oder ich fahre jetzt mit denen hier mit und lasse wenigstens ein bisschen Gas drauf, weil ich weiß, später ab Zülpich gibt es da nochmal wie so einen Kreisel wahrscheinlich. Wir fahren Vollgas mit einer 50, kann ich auch mit denen mitfahren. Dann haben wir uns dann Leversbach den Anstieg gegeben, oben an der Tankstelle nochmal aufgefüllt, in die Wellen rein, dann gekreiselt mit einer 50. Lennart, ich hatte geplant, eine kleine Runde zu fahren. Überleg nochmal, ne? Ich bin viel nach 5 los. Wollte irgendwie 60 Kilometer oder 70 Kilometer insgesamt fahren. Ich bin nachher 130 Kilometer gefahren. Insgesamt mit einem 35er Schnitt. Nur mit denen waren es ein 37,7er Schnitt. Auf den großen Hauptstraßen geht das einigermaßen. Wir sind dann wirklich gekreiselt. Da gab es noch ein paar Ortsschildsprints. Wir haben 2 Leute verloren. So, die, weiß nicht, ich hoffe, die sind nach Hause angekommen. Die waren irgendwann weg. Und von unseren letzten 8 Leuten hatten 4 inklusive mir einen Krampf. Weil das war auch einer seiner warmen Tage von, weiß nicht, 27 Grad. Ich hatte ja meine 2, 3 Flaschen mit oder so, auch aus Auffüllen, hat nicht gebracht. Ich habe viel zu wenig getrunken, deswegen der Use Case von heute, Dehydrierung.
Aha.
Und es war so eine banale Tour, das war so bescheuert, hat ein bisschen Bock gemacht. Ich würde es in dem Video vielleicht auch nochmal machen.
Ja, also das sind so Dinge, die dir Bock machen, die mir nicht so viel Bock machen, aber
ja, irgendwann ist es halt so ein bisschen, du hast schon so lange ein bisschen schnell gefahren.
Schon, das ist schon ganz witzig, aber weißt du, wenn du so ungefähr meine Schwelle hast, dann ist das auch nicht witzig. Also ich kann keine 5-Minuten-Führung mit 350 Watt fahren.
Ja, du musst ja auch nicht, du gehst ja dann tiefer. Aber das war auch, das Witzige war, du konntest halt zusehen, wie alle wissentlich in diesen Abgrund hineinfahren.
Ja.
Weil keiner war da, also waren schon vorbereitet. Aber
ist gut, wenn die Leute, die es zumindest wussten, nicht mal vorbereitet waren.
Na, im Sinne von dem Pacing konntest du sehen, dass sie nicht vorbereitet waren, weil die so ein Tempo angeschlagen haben, dass du nachher im Nachhinein auch sagen musstest, ja Leute, das war auch klar, dass wir alle hops gehen. Ne? Also das hätte man auch vorher sehen können. Aber gut. Aber
lass uns mal ins Thema einsteigen. Du hast gerade schon gesagt, jetzt haben wir es endlich rausgesprochen. Das Thema Dehydration. das ist heute Thema. Wir haben im Stream ein bisschen drüber gesprochen, über Themen wie Functional Dehydration. Das sind so Ansätze, die es mal gab.
Ja.
Die waren so krass lang Trendthema, da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Ich fange mal an mit der ersten Frage. Wie kommt Dehydration zustande?
Was glaubst du denn?
Ja, indem man Flüssigkeit verliert. Aber erklär mir doch jetzt einfach mal, warum man die scheiß Flüssigkeit verliert. Durch zu viel Pinkeln?
Ja, bestimmt nicht, sondern halt vor allem Schweiß. Ne? Schweiß und Abatmung von auch Wasser. Das ist unser Abatemluft ist ja auch feucht, so. Das sieht man dann, wenn wir in der Diagnostik uns unsere Geräte mal anschauen. Und genau, also das hat ja auch vor allem Flüssigkeit in unserem Körper, hat ja vor allem einen großen Effekt, unseren Körper zu kühlen. Also wir verbuchen wir versuchen durch das Schwitzen und durch Blutung unserer Haut unsere Austauschfläche für Wärme zu vergrößern, weil wir haben sehr viel Hautfläche in unserem Körper, wenn wir halt da die sehr stark durchbluten, sehr viel schwitzen, haben wir einfach einen gewissen Schweißfilm, den wir auf unsere Haut legen können, durch den Kühlungseffekt, durch den Fahrtwind zum Beispiel, können wir dann halt unsere Körperkerntemperatur regulieren. So. Wenn wir Flüssigkeit nicht ausreichend zuführen, verlieren wir sie natürlich im Gesamtsumme, weil unser Körper schwitzt halt weiter, auch wenn wir erstmal keine Flüssigkeit, wenn wir nicht Flüssigkeit weiter zuführen. Bis zu dem Punkt, und da muss jeder Fahrer mal so ein bisschen, jeder Athlet, jede Athletin mal so ein bisschen sich hinterfragen, wie war es eigentlich so in den letzten Sessions, wenn es richtig warm war? Habt ihr mal so einen Punkt gehabt, wo ihr trotz Hitze und trotz Anstrengung und Belastung, wo ich auch warm ist, nicht mehr geschwitzt habt, richtig? Also ich habe das vor 3 Wochen mal gehabt, da war ich im Bergisch unterwegs, habe ich glaube ich erzählt, so ein bisschen angerissen, ne? Erst am Anfang voll am Sweaten, vielleicht kennst du diesen Moment, wenn du bei 30 Grad am Anstieg fährst, so richtig langsam wirst und auf einmal der Körper losschießt, es läuft dir quasi einfach nur runter. Und eine Stunde später war das nicht mehr der Fall. Ich hatte nur noch so eine trockene, klebrige Haut, heute wird es der Ekel-Podcast, so eine klebrige Haut, so ein Schmierfilm irgendwie, aber der war auch schon ausgetrocknet. Und ich merkte bei gleicher Temperatur, bei gleicher Intensität, wie langsam meine wahrscheinlich Körperkerntemperatur ansteigt und mein Kopf warm wird, meine Stirn sehr, sehr warm wird, meine Ohren werden dann immer sehr warm. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich habe so hier oben merkst du an den Ohren, wirklich kein Witz.
Du hast einfach einen Sonnenbrand gekriegt.
Das kann auch sein. Die glühen dann richtig. Und es fühlt sich wirklich so ein bisschen an wie so eine erste Fiebererkrankung, als würdest du Fieber bekommen. Und der Körper kriegt das nicht mehr richtig reguliert, die Körperkerntemperatur runter zu regulieren, weil das einer der größten Einflussfaktoren ist, dass wir halt ausreichend schwitzen können, auch unsere Durchblutung nutzen können und auch unser Blut, was ja auch großer Bestandteil mit Flüssigkeit ist, mit Wasser, soll ja auch zum Beispiel in der Haut quasi dadurch halt noch die Körperkerntemperatur und die Gesamttemperatur regulieren. Deswegen wird ja auch die Haut mehr durchblutet, dass halt da Wärmeaustausch passiert und wir das Ganze regulieren können. Wenn aber der Flüssigkeitshaushalt sich reduziert und wir nicht mehr richtig schwitzen können, unser Blut auch sich ein bisschen, deren Viskosität, das Fachwort für C-Flüssigkeit,
verdickt,
genau. Dann merken wir irgendwann halt, Durchblutung wird etwas gehemmter, der Puls geht nach oben, weil auf einmal der Widerstand in der Peripherie größer wird, die Gefäße ziehen sich ein bisschen mehr zusammen, das Blut wird zähflüssiger, das die Herzfrequenz kompensiert so ein bisschen das, was dann nachher nicht mehr so gut durchläuft.
Ein bisschen wie im Fußballspiel, wenn der Rasenplatz völlig durchnässt ist und du den Pass spielst,
ja,
und der so versackt und du dann nochmal schießen musst und nochmal schießen musst für den gleichen Pass.
Ja, genau,
so ist das wahrscheinlich mit dem dicken Blut und du musst halt häufiger, das Herz muss häufiger kontrahieren, damit die gleiche...
Stell dir vor, du warst rechts außen, rennst du nach vorne, also es ist komplett
der
Platz. Aber Fakt
ist dann, wenn du aufs Tor schießt, dann bleibst du auf der Linie liegen.
Was? Nein. Ja, genau, das ist dann halt, genau, das Problem, das ist bitter. Auf jeden Fall ist es halt dann genau zähflüssiger und was halt das Problem ist, wenn auch unser Blut oder Gesamtflüssigkeitshaushalt sich reduziert, dann tritt auch Flüssigkeit aus der Zelle in extrazellulär aus. Also die Zelle verliert auch Flüssigkeit, um auch so ein bisschen versuchen, den Flüssigkeitshaushalt des Körpers zu regulieren. Wenn das passiert, ist scheiße. Wenn Flüssigkeit aus der Zelle verloren ist, dann ist das unter Umständen eine Theorie übrigens auch für Krämpfe, wenn wir stark dehydrieren, weil zum einen auch, die Überlegung ist dann, also ganz klar ist es nicht, muss man zugeben, weil Krämpfe
ist so ein Thema, wo man immer noch nicht so richtig genau sagen kann, daran liegt es.
Ja, genau. Neben Salze, Elektrolyte und Natriumschift ist ein Problem unter Umständen die neuronale Ansteuerung bei, ich sag mal, vertrockneten Zellen. Wie so eine, stell dir so eine Rosine vor, die ist dann so leer und dann sind die neuronalen Ansteuerungen dieser Rosine.
So eine Falte gefangen.
Ja, genau.
Und so, ich würde gerne dem anderen Bescheid geben, aber ich komme hier nicht an der Falte
vorbei. So jetzt mal grob beschrieben ist das so. Genau, hast du so einen Haufen Rosinen aneinander gekettet und dann kontrahiert die eine Rosine die nächste aber nicht, weil das nicht ganz angesteuert werden kann. Also ihr versteht, es ist alles echt Mist. Und man muss auch sagen, vor allem, wenn wir uns zum Beispiel anschauen, was passiert, wenn Gesamtblutvolumen, Blutflüssigkeit, Blutplasma, Blutvolumen eigentlich sich reduziert durch Flüssigkeitsverlust, hast du so einen Widerstand, so einen starken, der erstmal ausgeglichen werden muss und die lokale Muskelzellen deiner aktiven Muskulatur, also der Beinmuskulatur, nicht mehr richtig durchblutet werden kann, dann kann auch in dem Zuge nicht mehr so richtig Sauerstoff an die Muskel rangebracht werden. Und obwohl Kohlenhydrate vielleicht verfügbar sind, obwohl eigentlich deine VO2 Max theoretisch da wäre, du fährst los, bist dehydriert, und es fühlt sich alles an, als würde es viel, viel mehr Laktat produzieren. Und auf einmal ist Schwelle gleich VO2 Max und Sweet Spot ist Schwelle.
Ja, unschön, die ganze Geschichte.
Mega unschön.
Ab wann wird es da gefährlich?
Ab 4-5% Dehydrierung. Also wir reden von milder Dehydrierung, wenn du 1-2% Körpergewicht verloren hast.
1-2% Körpergewicht, okay.
Ja. Genau. Also wenn wir jetzt mal einen 70-Kilo-Athleten nehmen, 1% sind wir 700 Gramm, die du an Wasser verloren hast, quasi vorher wiegen, abzüglich oder vorher wiegen.
Machen auch viele Teams. Also im Trainingslager nutzen das mittlerweile relativ viele Teams. Ja. Die machen, die wiegen ihre Fahrer und Fahrerinnen, die nehmen auch Urinproben und schauen sich halt genau an, so okay, wie ist die Farbe, wie ist die Dichte des Urins. Auch übrigens eine Sache bei Dopingkontrollen, muss sie eine gewisse Dichte haben, der Urin.
Das kannst du wieder nachtrinken und warten, bis dann...
Genau, sonst sitzt du dann da, wenn du da halt ganz viel getrunken hast während des Rennens und danach kontrolliert wirst, dann sitzt du da und dann sagst du, nee, ist zu dünn. Und dann säufst du da, du musst ja gleichzeitig trinken, damit du pinkeln kannst. Ja, das ist was anderes, aber das machen jetzt viele Teams und die schauen halt auch, nutzen vor allem so Trainingslager oder auch manchmal Höhentrainingslager dafür, um solche Daten nochmal zu sammeln über ihre Fahrer.
Höhentrainingslager auch wichtig, weil in der Höhe auch nochmal vermehrt Flüssigkeit ausgeschieden wird und dann ist der Flüssigkeitshaushalt, den einzuhalten, noch schwieriger. Also gerade da muss man viel trinken. Wir reden jetzt erstmal nicht von Kohlenhydratzufuhr in der Flüssigkeit, sondern wirklich erstmal nur Flüssigkeit. Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also Körpergewicht verlieren, 1-2% noch okay, bei 2% merkst du es aber schon. Das
sind schon mal 1,4 Kilo bei so einem 70-Kilo-Athleten. Also.
Genau, mach das mal, wieg das mal bei heißen Temperaturen, da kommst du auch schnell drauf. Mhm. Ich hatte mal einen Trainingstag, glaube ich, da habe ich bestimmt 3-4% verloren. Und ich hatte letztens, als ich in Italien war, ich glaube, einen Sonntag, da habe ich gemerkt, ich habe mich so flüssigkeitsleer gefahren. Mir ging es den ganzen Abend wirklich dreckig. Mein Körper hat das super schwer regulieren bekommen.
Habe ich auch mal gehabt, also nicht letztens, aber als ich Anfang 2023 mit Intermarché 2-3 Tage im Trainingslager da war, bin ich ja auch einen Tag 4 Stunden gefahren mit einer Flasche. Und mich hat es so ausgeschossen. Ne? Also, da ging gar nichts mehr abends. Ich kam, war wie high.
Ja, genau. Das ist so alles so wie so ein Fiebertraum. Genau. Ich musste mich auch auf die kalten Fliesen erstmal hinsetzen. Wir hatten so einen Pool und ich wollte da nicht reinspringen, weil ich wusste, wenn ich das mache, kann sein, dass mein Kreislauf komplett krachen geht. Da habe ich ein bisschen Schiss vorgehabt. Du musst erstmal langsam rangewöhnen. Ich habe so viel getrunken.
Handgelenke.
Und ich habe auch wirklich Handgelenke, stimmt, kann man sehr gut zur Kühlung einsetzen.
Nächste Folge.
Ja, dann reden wir bei Körpertemperatur. Und ich habe den ganzen Abend getrunken, wirklich bestimmt 3 Liter oder so. Und ich war nicht einmal auf dem Klo.
Ja.
Wie ein Schwamm zieht der Körper das wieder auf. Und,
nö, davon geben wir jetzt nichts mehr her.
Ist echt so. Muss ich vielleicht heute nochmal irgendwie? Nein, muss ich nicht? Okay. Ja. Erst morgen wieder? Na gut. Und das ist halt einfach ein Zeichen dafür, dass es dann echt schon sehr, sehr extrem war.
Ja. Also gefährlich wird es ab 4%, hast du gesagt.
4-5%, ja. Also wenn es wirklich anfängt neben, also wenn wirklich die Kopfschmerzen richtig anfängt und Körpertemperatur nach der Belastung auch kaum noch runter, also wenn du wirklich so fiebrige Zustände hast, gar nicht gut. Gut, dann geht es weiter mit Bewusstseinsverlust und so weiter, klar. Und dann ist das Letzte auch dann irgendwo, ab 10% ist auch wirklich tödlich.
Ja. Ab welchen gibt es Temperaturen, ab denen man mehr darauf achten muss? Gibt es also ich glaube zum Beispiel auch, das ist nächste Folge ein Thema, Körperkerntemperatur steigt zum Beispiel schneller an, als man denkt, auch bei sehr kühlen Temperaturen.
Ja, ja.
Wie ist das bei Dehydration? Also
ja, die Außenbedingungen ist schon ein Thema, definitiv. Also die Temperaturumgebung oder halt auch auf der Rolle auch. Kommt so ein bisschen auf die Dauer an. Ich meine, überleg mal, schwerste Stunde, 12 zu Hause, geht dann halt, dann hast du meistens noch genug Flüssigkeit, um das halt auszugleichen, aber es ist die Dauer, wie lange du fährst in diesen warmen Temperaturen und auch so ein bisschen der Adaptationszustand, so wenn du vielleicht auch im Januar ein Trainingslager machst, aber den ganzen Winter keine warmen Temperaturen gewohnt warst, kommst da hin und dein Körper rastet ein bisschen aus, was Schwitzen anbetrifft, weil er gar nicht damit klarkommt mit den Temperaturen, mit den Umgebungen, dann ist das schon vielleicht von mir aus 22, 23 Grad schon irgendwie ausschlaggebend. Wenn du halt adaptiert bist, dann kann es sein, dass halt irgendwie 28, 30 Grad dann wieder relevanter wird.
Ja.
Zurzeit haben wir, finde ich, super schwierigen Sommer, weil einfach sehr wechselhaft auch wechselhaft in Temperaturen. Es regnet wieder bei 17 Grad, dann haben wir wieder 28 Grad, dann haben wir auf einmal so ultra feuchte Wärme.
Ja, das war jetzt vor ein paar Tagen so. Da dachte ich mir, es war gar nicht so warm. Am Tag vorher war es irgendwie viel, viel wärmer von den Grad Celsius, aber es war so krass schwül.
Das ist der schlimmste Zustand übrigens für den Körper. Wie beim Baden, weil du schwitzt ohne Ende.
Baden ist so hart, Alter.
Ja, du schwitzt
richtig. Bei Baden bin ich so krank am Limit. Wirklich. Ich das einmal im Jahr auch krank immer baden gehe, dann hänge ich, denke so, Alter, was passiert hier?
Ja, wie letztens auch versucht, als ich erkältet war und dann einfach danach, ich hatte den ganzen Abend Kreislauf.
Ja, das ist halt wirklich, aber auch was für nächste Woche für jetzt
Training. Ja, weil der Körper schwitzt halt gegen, aber es gibt keinen Kühlungseffekt groß, wenn es halt, wenn die Umgebung auch so feucht ist, dann hast du das Wärmeaustausch nicht so stark. Das heißt, feuchte Hitze, wirklich das Schlimmste, tropische Bedingungen, dann lieber trockene Hitze und ja, wenn das dazu kommt, dann ist es noch schwieriger. Dazu möchte ich ganz kurz was sagen, weil ich habe ja eine Studie mitgebracht jetzt muss ich ganz kurz gucken.
Studien darfst du immer zitieren.
Das geil. Trangma und Alonso, so von 2019. Und zwar haben die sich angeschaut, geht auch so ein bisschen um die Effekte auf VO2 Max zum Beispiel und Sauerstoffumsatz bei Hyperthermie, also quasi Überhitzung, aber auch in Kombination mit Dehydrierung.
Mhm.
Und haben sie einen Test fahren lassen, bisschen Time Till Exhaustion Test bei 400 Watt, 402 Watt plus minus 4, war irgendwie relativ, also war so eine definierte konstante Leistung.
Mhm.
So, und jetzt haben wir verschiedene Kontrollsetups. Verschiedene Setups. Kontroll, kann man sich vorstellen, ist hydriert, also Flüssigkeit genug und gekühlt bei dem Test.
Ja.
Dann haben wir dehydriert, das ist dann Flüssigkeitsverlust, aber trotzdem gekühlt beim Test. Okay. Dann haben wir Hyperthermie, das ist quasi genug Flüssigkeit, aber am Warmwerden beim Test. Und dehydriert und Hyperthermie, also das Schlimmste, was wir uns vorstellen können.
Wer hat sich für diese Gruppe gemeldet?
Ja, das ist halt, das muss ja, also
ich
alles trinke nichts
und hitze mich gerne auch auf und dann fahre ich 400 Watt so lange, wie ich kann.
Ja, so, wir reden jetzt bei der perfekten Kontrollgruppe, 6 Minuten ungefähr war es jetzt hier in dem Setup, dann haben wir die dehydrierte Gruppe, die trotzdem gekühlt wurde, jetzt ungefähr bei 4 Minuten Time Trial, also da schon wieder 2 Minuten Reduktion und dann haben wir ungefähr 2,5 Minuten bei Hyperthermie und Dehydrierung und Hyperthermie, also die Kombination, beide ähnlich, beide gleich. Also auch wenn du genug Flüssigkeit hast und überhitzt, hast du auch ein Problem, war ungefähr 2,5 Minuten. Wenn man das jetzt vergleicht, reden wir wirklich von einem Performance-Unterschied von 50-60%, wenn du Kontrollgruppe gegen Dehydrierung und Hyperthermie hast. Dann möchte ich auch nochmal was mitbringen. Das ist eine sehr praktische Studie. Und zwar ist es dieser Mythos von Functional Dehydration.
Ah, da wollte ich nachfragen. Da hatte ich mir extra aufgeschrieben hier.
Dann stell mal deine Frage. Hast du da einfach so, oder?
Gibt es auch positive Effekte von Dehydration?
Man könnte überlegen, was ist denn, wenn ich jetzt Körpergewicht verliere?
Also von Dehydration gibt es an sich keinen positiven Effekt.
Ja. Außer. Kennst du das, wenn du schon 2% oder sagen wir mal gefährliche 4% Körperflüssigkeit verlierst hast, dann schaust du runter auf dein Bein von
oben. Genau, wollte ich gerade sagen, du willst so ein bisschen lean aussehen.
Du siehst schon ein bisschen leaner aus.
So ein Fotoshooting.
Die Wade kommt schon anders, Lennart, ich sag's dir.
Ja, wie bei Janet Brajkovic.
Ja, ja.
Dieses Foto von der Tour of Croatia, keine Ahnung, 2017, wo du denkst so, was zur Hölle.
Als dann wir alle anfingen, Blutdoping, anders kannst du ja gar nicht aussehen. Ja, oder halt einfach nachher, nach der Etappe.
Also, machen wir weiter mit Functional Dehydration. Team Sky 2000 irgendwas, als Froome noch schnell Rad gefahren ist, muss also sehr lange her sein.
Warte mal, oh, 10 Jahre her.
Ja, da haben sie gesagt, wir haben ein bisschen mit Functional Dehydration
umgespielt. Ich glaube das nicht. Also auch da, man muss sagen, Froome gibt es eine Studie von ihm, wo sie ihn getestet haben, verschiedene Bedingungen, und festgestellt haben, anscheinend er sei unter tropischen Bedingungen, es war ja Hot Ambient, also und Humidity, ne, also quasi hohe Luftfeuchtigkeit und sehr warm, konnte er gut performen, und da war die Effizienz, glaube ich, relativ gut bei ihm. Das ist eine Studie, die kann ich nächstes Mal mitbringen, weil es zur Körpertemperatur funktioniert.
Ja.
Ja, okay, aber ich glaube wirklich, also entweder sie haben es gemacht und wussten nicht, ob es funktioniert oder wirklich funktioniert, aber es gibt so eine Studie und es gibt eigentlich auch die Erkenntnis, das steht nicht im Verhältnis. Also Beispiel, wir haben hier eine Studie, Mild Dehydration and Cycling Performance During 5 Kilometer Hill Climbing von Bodies et al. 2013 schon.
Ja.
Da geht es darum, dass die Athleten sich wirklich bewusst dehydriert haben mit einer gewissen Vorbelastung, und dann sollten sie quasi einen finalen 5-Kilometer-Anstieg hochfahren, und dann war die Überlegung, ey, wenn du das Körpergewicht verlierst, bist du vielleicht Watt pro Kilo besser, fährst du dann besser oder nicht.
Ja.
So, wir haben jetzt einmal bei der Zeit der 5-Kilometer-Performance von Kilometer 1 an gibt es schon Unterschiede von der Euhydrierten zu Dehydrierten, also Euhydriert übrigens optimal hydriert, könnte man sagen, also Euhydriert gegenüber der dehydrierten Gruppe, ist die dehydrierte Gruppe schon langsamer. Also definitiv nachher signifikante Reduktion der schon Erhöhung der Endzeit, ne? Also sie brauchen quasi länger für das Zeitfahren als die euhydrierte Gruppe. Wir reden davon bei einem 5-Kilometer Zeitfahren 5,8% Unterschied in der Zeit. Also 16,6 Minuten ungefähr bei der euhydrierten gegenüber der dehydrierten Gruppe von 17,6 Minuten. Also bei einem 17, 18 Minuten Zeitfahren eine Minute zu verlieren aufgrund von Dehydrierung finde ich gar nicht so wenig.
Ja, das ist schon krass.
Genau, Effekte, die man vielleicht auf körperlicher Ebene sehen konnte. Core Temperature after the climb was greater bei dehydriert, 39,2 Grad. Gegenüber der euhydrierten Gruppe, die war 38,8 Grad. Also auch da, selbst die euhydrierte Gruppe ist dann überhitzt quasi, oder ist wärmer geworden. 0,4 Grad Unterschied lediglich. Aber trotzdem konnte man so ein bisschen den Unterschied der Zeitfahr-Performance auch so ein bisschen auf diesen...
Ja, aber 0,4 Grad bei einer Range, wo du Körpertemperatur hast, also die Schwankungen, ist das halt schon relativ groß, ne?
Ja, yeah, klar. Vor allem halt unter Belastung, ne? Also euhydriert heißt ja, also tendenziell optimal hydriert und halt trotzdem 38,8 Grad. Also das ist nicht schon immens. Und das war auch dann signifikant messbar in der Sweat Rate, also quasi der Menge an Schweiß, die die Athleten halt produzierten. Und da sehen wir einen großen Unterschied, einen signifikanten Unterschied zwischen der dehydrierten und der euhydrierten Gruppe. Die dehydrierte Gruppe schwitzte quasi weniger, überhitzte dadurch mehr, und der Performanceverlust war so groß, dass nicht mal das reduzierte Körpergewicht dadurch das auffangen konnte. Ja. Also Functional Dehydration, eigentlich kein Thema.
Hast du überhaupt schon gesagt, was Functional Dehydration ist?
Bitte?
Haben wir überhaupt schon?
Ja, also so ein bisschen.
Du verlierst Körpergewicht dadurch, dass du Flüssigkeit verlierst. Aber nur in einem Rahmen, angeblich war der Idee, dass die positiven Effekte des Gewichtsverlusts den negativen Effekten der Dehydrierung überlegen sind.
Und genau, so ein
bisschen. Das ist aber offensichtlich.
Dass du für den letzten Anstieg quasi dich bewusst so ein bisschen runterarbeitest. Genau. RPE nochmal ganz zum Schluss. Bei der dehydrierten Gruppe 19,0 plus minus 1 und bei der euhydrierten Gruppe 17,0 plus minus 1. Und ich finde auch, das ist ein Unterschied. Das ist interessant, weil RPE, Borg-Skala von 6 bis 20, die adaptierte, der 16-17 ist ungefähr immer Schwelle.
Ja.
Relativ häufig aus unserer Erkenntnis. Und das ist wirklich der Unterschied zwischen Schwelle, EB, ich krieg's kontrolliert, und kurz vor.
Das entgleitet mir hier komplett.
Es ist so Alarm, ich habe hier gar nichts mehr unter Kontrolle.
Ja.
Ja.
Dann komme ich eigentlich zum letzten Punkt, den ich noch habe. Der ist aber relativ offensichtlich.
Soll ich ganz kurz was sagen? Wir reden übrigens noch mal ganz kurz von Körpergewichtsverlust, weil wir es noch gar nicht gesagt hatten.
Ja.
Nach dem Zeitfahren von 1,4% plus minus 0,3% von der euhydrierten Gruppe und 2,2% von der dehydrierten. Das heißt, selbst die Euhydrierte hatte nach dem Zeitfahren schon 1,4% verloren, genau. Da könnte man auch im argumentieren in der Studie, vielleicht könnte das noch besser sein, der Unterschied. Und die Dehydrierte hat 2,2% verloren. Also auch da Unterschied nur von 0,8%. Ja, und 2,2%, aber gesagt, ist schon wesentlich, aber wir reden noch nicht von 3-4%, ne? Also nur 2,2%, und messt mal euer Körpergewicht vorher, nachher, guckt mal, was ihr an Flüssigkeit zugeführt habt. Wenn ihr da so eine Delta von 2% habt, das ist schon ein Thema, wo ihr halt echt Leistung verliert.
Ja.
Jetzt.
Da kommen wir noch einen Punkt dazwischen jetzt. Im Winter könnt ihr das halt super machen, diese ganzen Indoor-Sachen mit Zwift und so.
Ja.
Wenn ihr da eh fahrt, das ist ja super kontrolliert. Du hast nicht Laborbedingungen, aber du kannst vorher wiegen, aufs Rad gehen, nachher wiegen. Das ist super interessant.
Voll.
Und kannst da auch irgendwie genau im Blick, was habe ich jetzt zugeführt.
Ja.
Also, kannst oder auch nochmal bewusst nochmal mehr zuführen, kannst du mal absteigen, eine Flasche machen.
Ja.
Da finde ich es eigentlich am spannendsten, sich sowas mal anzugucken. Mein Punkt jetzt war einfach noch, wie verhindern. Der ist relativ offensichtlich.
Trinken. Jetzt ist die Frage, wie viel?
Wie viel trinken, genau. Aber auch was trinken, ne? Da ist wichtig, übertreibt es nicht mit den Carbs in der Flasche, weil das, ich sag's immer wieder, es gibt Leute, die schaufeln da halt 120 Gramm in so eine 500 Milliliter Flasche rein, und das ist eigentlich überhaupt nicht gut.
Mhm.
Also es ist in keinem Szenario, also ich wüsste jetzt nicht, wie das Mischverhältnis so aussehen sollte. Auf einen Liter vielleicht, genau, aber wie das Mischverhältnis aussehen sollte, dass man ein gut funktionierendes Sportgetränk hätte, was mehr als 80 Gramm pro 500 Milliliter Flasche hat. Also schaut da echt drauf. Ja, 120 Gramm die Stunde, haben wir schon mal gesagt, ist möglich, aber nicht 120 Gramm pro Flasche, weil das für die Hydrierung natürlich richtig problematisch ist. Und dann muss man auch so ein bisschen gucken, was man da reinmischt. Ne? Also wenn ihr viel hydrieren wollt, macht weniger Fructose und schaut eher, dass ihr vielleicht so ein bisschen glukoselastigere Getränke konsumiert.
Ja.
Und übertreibt es einfach nicht mit den Carbs. So eine 40 Gramm Flasche ist dann eigentlich das Go-To-Getränk für die meisten Teams bei der Tour. Also da fahren sie bei hohen Temperaturen und auch im Hochgebirge, wo wir auch gerade gesprochen haben, dass man da noch mehr aufpassen muss.
Mhm.
Einfach, da fahren sie mit einer 40er-Flasche und nicht mehr mit einer 80er.
Weil es auch wirklich gerade bei den warmen Temperaturen besser aufzunehmen ist. Kohlenhydrataufnahme auch gehemmt her bei warmen Bedingungen. Sobald auch übrigens dein Körperflüssigkeitshaushalt sich ein bisschen reduziert oder ein bisschen dehydrierst, ist die Kohlenhydrataufnahme auch gehemmt her, weil einfach die Osmolalität deines Körpers letztendlich auch nicht zur Lösung mehr passt. Ne? Also wenn du dehydrierst und hast du so eine, ich sag mal jetzt, man kann sich halt vorstellen, so eine klebrige 120-Gramm-Flasche auf 500 Milliliter jetzt im schlimmsten Fall kombiniert, dann hast du am Kühlteil schon Körpergewicht verloren, weil du in der Sonne stehst, dann haust du diese 120-Gramm-Flasche rein, erwarte doch nicht, dass es in deinem Körper ankommt, wieso denn? Das ist eine Barriere, das wird nicht vom Magen nachher ins Blut, vom Darm ins Blut übergegeben, passiert nicht.
Nee. Und da kann man auch wieder in den Details denken, man irgendwie macht alles richtig, aber man macht halt extrem viel falsch und es entgleitet einem hinten raus.
Voll. Es gibt eine Grafik von Jürgen Trupp, der hatte mal in seinem Blog, da kann man ganz gut mal zwischendurch reinschauen, geht es um die Sweat Rates verschiedener Sportarten. Und es kann durchaus schon mal sein, dass Ausdauersportarten Richtung entweder 0,7 Liter oder 1,0 oder 1,3 Liter pro Stunde rennen können.
Ja.
An Flüssigkeitsverlust. So. Und wenn du das jetzt nur mit 500 Milliliter Flasche, 90, 100 Gramm Carbs drin, irgendwie pro Stunde aufnehmen willst, was ist denn das für ein Verhältnis?
Ja.
Das sind noch 2 Stunden, geht das nicht mehr. Das ist einfach Fakt.
Ja, da kann man sehr viel falsch machen an der Stelle und schaut deswegen auch immer so ein bisschen auf die, du hast gerade schon angesprochen, Osmolarität der Getränke, was ihr da eigentlich zuführt. Ich würde sagen, bevor wir jetzt hier so einen fließenden Übergang machen haben wir zwischendurch noch mal wieder gehabt, das Thema in Heat Training, Heat Adaption, das machen wir nächste Woche nochmal detaillierter.
Ja.
Es sei denn, es kommen jetzt noch ein paar interessante Artikel von Skyfall in der Zwischenzeit da raus.
Ich glaube, wir kriegen jetzt die nächsten Wochen immer wieder zwischendurch so ein kleines Update von dir, von Skyfall.
Ja, ich würde es gerne einfach gesammelt als Folge machen.
Okay.
Nein, wir reden nicht über den James-Bond-Film, sondern wir reden über was anderes. Ich würde sagen,
ähnliche Dramaturgie allerdings.
Hoffentlich nicht. Ich weiß
da
nicht.
Da gibt es einen Bösewicht.
Naja, auf jeden Fall würde ich sagen, wir runden das Thema hier ab und sagen Wieder mal vielen Dank fürs Zuhören an der Stelle. Was lachst du, Lukas?
Ich habe gerade im Kopf, wie einfach Dave Brailsford mit so einer Katze im Arm sich aus dem Stuhl umdreht und mit so einem Knopf in der Hand und bereit ist, hier alles hochgehen zu lassen. Na egal, sorry.
Ja, ja. Genau, wie jede Woche, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuhören.
Ja.
Wir hören uns nächste Woche wieder und ich bin selbst gespannt, was für ein Thema wir haben werden.
Ich bin auch ein bisschen gespannt, wie es wird und ob wir was zu berichten haben bezüglich Double Disc bei Olympia.
Oh ja.
Und vielleicht unser Schmitternacht von Hürth. Gucken wir mal, was wird.
Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Tschö.